Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Bei den Lawinenniedergängen im Diemtigtal sind 4 Personen gestorben, 3 weitere werden noch immer vermisst. Wir berichten über den Stand der Dinge. Novartis übernimmt Alcon, Augenmedizin für 50.000 Millionen. Wir erklären weshalb. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe fordert eine Halbierung der Armut in der Schweiz. Wir wollen wissen, wer arm ist und was da helfen könnte. Wir reden mit dem Architekturlehrer Vittorio Lampugnani über das Superhochhaus in Dubai.
Es ist natürlich ein Riesengebäude, es ist sehr eindrucksvoll. Persönlich halte ich relativ wenig von diesem Wettstreit um das höchste Gebäude. Es ist eine etwas einfältige Haltung.
Der Burj Dubai und Hochhäuser ganz allgemein. Schließlich unser Generationengespräch. Die ganz junge und die ganz erfahrene Lehrerin über ihren Beruf, damals und heute.
Als ich begonnen habe, da wurde ich von allen verstanden. Es haben alle Deutsch gesprochen. Und das hat sich sehr verändert.
Weil in Ihrer Klasse nur noch ganz wenige die Muttersprache Deutsch reden. Was hat sich sonst noch verändert in der Primarklasse? Was blieb gleich? Fragen, Antworten im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Beim Lawinenunglück im Diemtigtal im Berner Oberland sind bisher 4 Menschen ums Leben gekommen. 4 weitere liegen verletzt im Spital und 3 Personen werden noch vermisst. Die Bergungsaktion konnte heute Montag aufgrund der Wetterlage nicht fortgesetzt werden, wie die Verantwortlichen von Polizei und Rettung an einer Medienkonferenz erklärten. Die Suche soll nach Möglichkeit morgen Dienstag fortgesetzt werden. Der Pharmakonzern Novartis wird Hauptaktionär des Augenheilmittelunternehmens Alcon. Novartis kauft vom bisherigen Besitzer Nestle für 28 Milliarden Dollar weitere 52% Alcon-Anteile. Novartis wird nach diesem Kauf 77% der Alcon-Aktien besitzen und dafür total 50 Milliarden Franken bezahlen. Novartis will Alcon später ganz übernehmen und mit der eigenen Kontaktlinsensparte CibaVision zu einer neuen Division für Augenheilkunde verschmelzen. Nach dem Hilfswerk Caritas fordert nun auch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, dass die Zahl armer Menschen in der Schweiz halbiert wird, und zwar innerhalb von 10 Jahren. Damit dies gelinge, brauche es in erster Linie politischen Willen. Wünschbar wäre ein Bundesgesetz zur Existenzsicherung, hieß es vor den Medien in Bern. Der Plan der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe setzt vor allem bei den älteren Langzeitarbeitslosen an. Sie hätten wegen der Wirtschaftskrise praktisch keine Möglichkeit, wieder eine Arbeit zu finden. Ein gesetzliches Kopftuchverbot an Schulen im Kanton Zürich ist vorläufig kein Thema. Das Zürcher Kantonsparlament hat sich gegen den entsprechenden Vorstoß der SVP ausgesprochen. Genauso sollen Schulkinder aus religiösen Gründen vom Sportunterricht dispensiert werden dürfen, etwa während des Ramadans. Die SVP hatte argumentiert, Spezialbehandlungen erschwerten die Integration von betroffenen Kindern. Die meisten anderen Parteien fanden hingegen, die geltenden Empfehlungen des Zürcher Volksschulamtes genügten. Ab morgen Dienstag gelten neue Sicherheitsvorschriften für Flüge in die USA. Konkret werden die vor knapp 10 Tagen eingeführten Vorschriften teilweise wieder gelockert. Neu müssen nur noch bestimmte Passagiere einen zweiten Sicherheitscheck über sich ergehen lassen, wie die Swiss gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Solche doppelten Checks waren nach dem versuchten Terroranschlag vom 25. Dezember verfügt worden. Welche Passagiere weiterhin strenger kontrolliert werden, wollte die Swiss nicht kommunizieren. Agenturen berichten, dass es Reisende aus 14 Ländern betrifft, welche gemäß US-Außenministerium den Terrorismus unterstützen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse sieht sich in den USA mit einer neuen Milliardenklage konfrontiert. In einer im Bundesstaat Idaho eingereichten Klageschrift wird der CS vorgeworfen, sich im Zusammenhang mit der Finanzierung von Freizeitanlagen unkorrekt verhalten zu haben. Die Klage beläuft sich nach Agenturangaben auf 24 Milliarden Dollar. Die Credit Suisse wollte sich zur Klage noch nicht äußern. In Afghanistan sind weitere 5 NATO-Soldaten Opfer von Anschlägen geworden. 4 amerikanische und ein britischer Soldat kamen in den als Taliban-Hochburgen bekannten Regionen Helmand und Kandahar ums Leben, als Sprengsätze explodierten, die am Rande von Straßen platziert waren. Erst am letzten Mittwoch waren bei einem Taliban-Angriff 7 CIA-Agenten auf einem Stützpunkt in Ostafghanistan getötet worden. Die Regierung Jemens duldet im Kampf gegen die Al-Qaida keine ausländischen Interventionen. Interesse bestehe nur an technischer Unterstützung, erklärten Behördenvertreter in der Hauptstadt Sanaa. Bei einer Razzia hatte die Antiterrorpolizei 2 mutmaßliche Al-Qaida-Terroristen getötet. Ein 3. Verdächtiger sei verletzt und festgenommen worden, teilten die jemenitischen Behörden mit. Die 3 Männer stehen im Verdacht, hinter der jüngsten Bombendrohung gegen die US-Botschaft in Jemen zu stehen. Aus Furcht vor einem Anschlag hat nach den USA und Großbritannien nun auch Frankreich seine Botschaft in Sanaa geschlossen. Der prominente chinesische Dissident Liu Xiaobo hat Berufung eingelegt gegen seine Verurteilung zu 11 Jahren Gefängnis. Dies hat sein Anwalt bekannt gegeben. Der Schriftsteller war wegen der Veröffentlichung eines Aufrufs für mehr Demokratie und Menschenrechte in China verurteilt worden. Diesen Aufruf haben inzwischen rund 10.000 Menschen unterzeichnet. In Dubai ist das höchste Bauwerk der Welt eröffnet worden. Der sogenannte Burj Dubai ist 818 Meter hoch und damit 300 Meter höher als das bisher höchste Gebäude der Welt im chinesischen Taipeh. Der Turm aus Glas und Stahl hat 3 Milliarden Euro gekostet und mehr als 160 nutzbare Stockwerke. Umweltschützer und Globalisierungsgegner kritisieren den Bau. Sie werfen dem Herrscher von Dubai vor, größenwahnsinnig zu sein. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.631 Punkten, plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.593 Punkten, plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 48,48 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,294. Das Wetter. Beidseits der Alpen ist es morgen oft bewölkt, lokal fällt etwas Schnee, dazwischen gibt es Aufhellungen. In den Alpen ist es überwiegend sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden -3 und im Süden +2 Grad. Am Mittwoch ist es auch in den Alpen zunehmend bewölkt und lokal fällt etwas Schnee. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei -4, im Süden bei +3 Grad.
Lawinen im Diemtigtal, die neuesten Informationen zu einer tragischen Geschichte. Nahrungskette, ein großer Fisch wird von einem Wal geschluckt. Oder Alcon geht an Novartis. Armut in der Schweiz, die staatlichen Programme und ihre fragliche Wirkung. Statussymbol, der Emir von Dubai baut das Höchste. Gespräch über Sinn und Unsinn von Rekordhochhäusern und von Hochhäusern. Heller Kopf, vor 50 Jahren starb einer, der zu krank war, um Lehrer zu werden, aber gescheit genug, um zu schreiben, Albert Camus. Und Barbara Jentzer begann vor 40 Jahren als Lehrerin, Isabel Egli vor 3. 2 Frauen aus 2 Generationen reden über ihren Beruf, was sich geändert hat, was nicht, Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf echo.deres.ch. Die Zahlen sind immer noch gleich, die Fakten sind etwas klarer, wenn auch nicht viel klarer. Die Lawinenniedergänge im Diemtigtal haben bisher 4 Tote gefordert, 3 Menschen sind immer noch vermisst. Freddy Gasser ist in unserem Reportagewagen in Spiez, wo die Behörden vor einer Stunde informiert haben. Freddy Gasser, weiß man jetzt genauer, wie dieser Unfall passiert ist?
Zumindest den mutmaßlichen Unfallhergang könne man inzwischen rekonstruieren, sagte Otto von Almen von der Kantonspolizei Bern. Demnach war kurz vor Sonntagmittag eine 8-köpfige Tourengruppe am Westhang des Drümänner, einem beliebten Tourenziel im Diemtigtal, unterwegs, als sich eine Lawine löste und 2 von ihnen erfasste, einen davon vollständig verschüttete sogar. Im selben Gebiet aber war auch eine 27-köpfige Tourengruppe unterwegs, die sofort bei Suche und Bergung der Verschütteten halfen und die Reger alarmierten. Doch kurz, nachdem die Reger einen Notfallarzt absetzte im Unfall, Unfallgebiet löste sich dann eine zweite Lawine und verschüttete den Arzt und weitere Tourenfahrer. Über 100 Retter mit insgesamt 8 Helikoptern und auch mit Hilfe von Lawinenhunden konnten schließlich 8 Personen lebend bergen, von den 4 ums Leben gekommenen allerdings einen nur noch tot aus dem Lawinenkegel. Der Rega-Arzt sowie 2 weitere Opfer verstarben später im Spital.
Kann man denn aufgrund dessen, was jetzt da informiert worden ist, sagen, ob die Touristen, die die erste Lawine ausgelöst haben oder in die erste Lawine gerieten, müssen wir vielleicht vorsichtiger sagen, ob die übermäßige Risiken eingegangen sind?
Es ist eine Frage, die vermutlich noch lange nicht beantwortet werden kann, denn im Unfallgebiet treffen quasi 2 Gefahrenzonen aufeinander. Eine, die vom Schweizerischen Schnee- und Lawinenforschungsinstitut als mäßig eingestuft wurde, eine andere, bei der die Lawinengefahr erheblich gewesen wäre. Ob die Tourenfahrer jetzt tatsächlich im einen oder anderen Gebiet waren, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Wie mir Theo Maurer, der Ausbildungschef der Alpinen Rettung Schweiz, vorhin sagte, müsse man auch immer noch die Beurteilung vor Ort selber analysieren. Und da muss man jetzt erstmal die offiziellen Untersuchungsergebnisse abwarten.
Es sind 4 Menschen gestorben, das steht mal fest. Ist die Zahl der Vermissten jetzt eigentlich auch fest? Sind das 3 oder könnten das noch mehr sein?
Immerhin, so viel steht fest. Es gibt keine weiteren Vermissten. Von den 4 tödlich Verunglückten wurde vorhin immerhin bekannt gegeben, neben dem Rega-Arzt starben auch 2 Mitglieder des Skiclubs Rubigen, die den Verschütteten ja eigentlich helfen wollten, sowie ein deutscher Staatsangehöriger, der zur verunglückten Tourengruppe gehört hatte.
Das heißt, es ist nicht nur der Rega-Arzt, der als Helfer tragischerweise sein Leben verloren hat, sondern es sind 2 weitere Helfer, die auch noch gestorben sind. Nochmal zurück zu den Vermissten. Sie sagen, es sind 3, die sicher noch vermisst werden, aber nicht mehr. Die Chance für diese Vermissten ist vermutlich minim.
Das kann man leider nicht anders sagen, als dass diese Chancen nur noch minim sind. Erstens sinken Überlebenschancen bereits nach 1,5 Stunden unter einer Lawine auf nur noch 20%. Und diese Kurve sinkt exponentiell sehr schnell gegen 0. Auf der anderen Seite können die Rettungskräfte, die ihre Sucharbeiten erst morgen fortsetzen, also über 1,5 Tage nach dem Lawinenniedergang, und zumal man aus jetziger Sicht nicht mal sagen kann, ob dies möglich sein wird, es schneit immer noch im ganzen Gebiet dicht.
Wir haben gehört, die möglichen Flüge der Helikopter, die heute hätten eingesetzt werden sollen zur Suche, haben abgesagt werden müssen, weil es einfach Nebel hatte an diesem Hang. Das versteht man. Wieso sind die Leute nicht einfach zu Fuß auf den Lawinenkegel gegangen?
Schlicht aus dem einfachen Grund, weil die Lawinengefahr inzwischen nach den Niederschlägen der letzten Stunde zu groß gewesen wäre. Das Risiko, so sagten mir die Rettungsverantwortlichen vorhin, sei einfach zu groß gewesen, dass man ohne Rekognoszierungsflug, der auch gezeigt hätte, wie sicher der Hang inzwischen ist oder eben nicht mehr ist, hätte man dieses Risiko nicht eingehen wollen und können.
Besten Dank, Informationen von Freddy Gasser aus Spiez. Themawechsel. Es ist die größte Übernahme der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Käuferin ist das größte Pharmaunternehmen hierzulande, Novartis. Novartis will sämtliche Aktien des texanischen Augenheilmittelspezialisten Alcon kaufen. 25% der Alcon-Aktien hat der Pharma-Multi Novartis heute schon. Rund 50% will er Nestle abkaufen. Für die restlichen rund 25% hat er ein öffentliches Kaufangebot unterbreitet. Für die gesamte Übernahme von Alcon will Novartis 50 Milliarden Dollar ausgeben. Eine gewaltige Summe für einen strategisch offenbar wichtigen Einkauf. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann erläutert.
Den Pharma-Riesen Novartis gibt es seit 1996. Doch die Novartis von heute ist mit der Novartis von damals kaum vergleichbar. So stark hat sich der Konzern gewandelt. Getrennt hat er sich vom Saatgut und von der Chemie, vom Isostar und der Firma Wander. Konzentriert hat sich Novartis dafür auf den Gesundheitsbereich und hat diesen kräftig erweitert mit Bereichen, die Umsatz und Marge bringen. Novartis-Chef Daniel Vasella fasst die Unternehmensstrategie so zusammen.
Es ist also eine doppelte Bewegung, die wir gemacht haben. Einerseits haben wir uns fokussiert und andererseits innerhalb des fokussierten Portfolios im Gesundheitsbereich haben wir gewisse Gebiete ausgebaut.
Dazu gehören Generika, dazu gehören Impfstoffe und dazu gehört seit heute auch die Augenheilkunde. Novartis will hier mit der Komplettübernahme der Firma Alcon noch größer werden. Alcon stellt medizinische Geräte für die Augenchirurgie her, produziert Spezialmedikamente für Augenerkrankungen und fabriziert frei verkäufliche Produkte wie Augentropfen oder Kontaktlinsenpflegemittel. Und, sagt Novartis-Chef Vasella, Alcon passe perfekt zu Novartis.
Wir haben sehr komplementäre Produkteportfolios in beiden Firmen. Wir sind beide in der Augenheilmittelkunde tätig. Und dann ergeben sich auch die Möglichkeit, gewisse Synergien zu realisieren.
Synergien, die Novartis auf rund 100 Millionen Dollar pro Jahr schätzt. Dazu verspricht sich der Konzern aber auch mehr Umsatz, weil der Augenheilmarkt ein klarer Wachstumsmarkt ist. Die künftige Augenheildivision soll zur zweitgrößten bei Novartis werden und rund 12% des ganzen Umsatzes von Novartis beisteuern. Zahlen, die deutlich machen, wie wichtig Geschäftsfelder außerhalb der klassischen Pharmasparte für Novartis geworden sind. Sie helfen, die Folgen des Preisdrucks in diesem Bereich abzufedern. Es erstaunt deshalb nicht, dass mehrere Konkurrenten von Novartis seit einiger Zeit ähnliche Diversifizierungsstrategien fahren und kräftig einkaufen oder fusionieren. Beispiel Pfizer-Wyeth, Beispiel Merck-Sharing-Plough. Eine breitere Aufstellung habe für Pharmaunternehmen Vorzüge, ist Michael Navrat, Pharmaanalyst bei der Zürcher Kantonalbank, überzeugt.
Sie sind damit einfach natürlich weniger angreifbar, wenn es in einer Division mal nicht zu Entwicklungsfortschritten kommt.
Ausgerechnet der zweite große Schweizer Pharma-Riese, die Roche, schert hier aus und hat sich für die gegenteilige Strategie entschieden. Fokussieren statt diversifizieren auf Krebsmedikamente und auf Diagnoseinstrumente. Eine riskantere Strategie gewiss, aber eine, mit der Roche bis jetzt ebenfalls großen Erfolg hat. Vielleicht auch, weil sowohl Roche als Novartis nicht nur die schiere Größe, sondern langfristige Ziele vor Augen haben. Michael Navrat sieht darin eine Schweizer Spezialität.
Das ist bei Roche und Novartis bei beiden nicht der Fall. Die haben hier nicht nur blind akquiriert, um durch Synergien und durch Leute entlassen, blind nur Kosten einzusparen, sondern die haben wirklich an Topline, an Umsatzwachstum gedacht.
Umsatz generieren statt nur sparen. Da scheinen die beiden Schweizer Pharmakonzerne gut aufgestellt zu sein. Und dafür ist man offenbar sogar bereit, viele Milliarden auszugeben. Roche vor kurzem 47 Milliarden Dollar für die Übernahme von Genentech und nun Novartis rund 50 Milliarden Dollar für die Augenheilkunde-Spezialistin Alcon. Eine Summe, die sich lohne, findet Novartis-Boss Daniel Vasella.
Ja, sonst würden wir den nicht offerieren. Es ist selten, dass man die Gelegenheit bekommt, eine solch führende Gesellschaft zu übernehmen.
Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis sehen das noch nicht ganz so wie Daniel Vasella. Der Novartis-Kurs verlor heute fast 3% an Wert.
Novartis übernimmt Alcon. Hintergrund, Zusammenhänge von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Armut ist und bleibt auch in der reichen Schweiz ein Thema. Deshalb müsse die Schweiz mehr tun als bisher, um die Armut zu bekämpfen, sagt nach der Caritas jetzt auch die Konferenz für Sozialhilfe und stellt 31 ganz konkrete Forderungen. Ein Teil davon steht schon sehr lange auf der Wunschliste von Kämpfern gegen die hiesige Armut, ohne dass aus den Wünschen Wirklichkeit geworden wäre. Auch die neuesten Ideen werden einen schweren Stand haben, folgert Nathalie Christen im Bundeshaus.
Von schönen Worten hat er genug. Walter Schmid, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS.
Es geht wirklich darum, dass wir jetzt über die Deklarationen hinaus und über die schönen Worte hinaus eine verbindliche Strategie und Zusammenarbeit hinkriegen.
Behörden, Politikerinnen und Arbeitgeber sollten nun endlich am gleichen Strick ziehen, fordern die Experten der Sozialhilfe und listen auf 26 Seiten Forderungen auf. Der Bund solle den Lead übernehmen bei der Armutsbekämpfung und dann sollen folgen, nur um ein paar Beispiele zu nennen, Ergänzungsleistungen für arme Familien und für Langzeitarbeitslose. Eine bessere Beratung und spezielle Jobs für Langzeitarbeitslose. Ein Obligatorium für Junge, eine erste Ausbildung zu absolvieren. Steuerbefreiung für alle unter und an der Armutsgrenze, existenzsichernde Löhne und so weiter. Forderungen, die Ueli Mäder, Soziologieprofessor an der Universität Basel, teilweise sehr bekannt vorkommen.
Bei einzelnen Forderungen, die heute wieder zu Recht auftauchen, kommt so ein leichtes Schmunzeln, also die Ausweitung beispielsweise der Ergänzungsleistungen. Das war eine Forderung, die wir schon anno 91 gestellt haben.
Mäder hat selbst mehrere Studien über Armut mitverfasst und konnte jeweils zusehen, wie viel davon ohne sichtbare Wirkung verpuffte.
Es ist schon etwas betrüblich zu sehen, dass jetzt in der Armutsbekämpfung die Erfolge nicht so großartig sind.
Ergänzungsleistungen für Familien etwa legte eine Parlamentskommission letztes Jahr auf Eis. Viele dieser Politiker fanden ganz grundsätzlich, man müsse nicht noch mehr Geld ausgeben. SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.
Ergänzungsleistungen sind pauschalisierte staatliche Beiträge, die eher dazu führen, dass die Anreize zur Eigenständigkeit verloren gehen. Und das ist eine Fehlentwicklung.
SVP-Mann Toni Bortoluzzi weiß viele bürgerliche Politiker hinter sich, wenn er fordert, das vorhandene Geld sollte besser verwendet werden.
Man muss immer das Augenmerk auf die Betroffenen selbst legen und nicht auf diejenigen Sozialpädagogen, die beschäftigt sein wollen. Wir erwarten von den sozialpolitisch Beauftragten bessere Resultate, eigentlich für weniger Geld, so wie es überall in der Wirtschaft auch verlangt wird.
Nicht zuletzt deshalb bezweifelt Soziologieprofessor Ueli Mäder, dass die Sozialhilfekonferenz COS mit ihren Forderungen politisches Gehör finden wird, obwohl Mäder diese Forderungen als moderat empfindet.
Es ist eigentlich absurd, oder? Weil insgesamt ja der Reichtum unserer Gesellschaft enorm zugenommen hat und die Anteile, die gerade für soziale Ausgaben verwendet werden, die sind insgesamt immer noch relativ bescheiden. Aber gleichwohl dominiert halt so dieser Diskurs, Gürtel enger schnallen, sparen, egal was es kostet. Und das macht es schwierig, mit solchen wichtigen Forderungen jetzt zu kommen.
Viele Politiker hätten lieber Geld für andere Bereiche. Dazu kommen noch andere Schwierigkeiten, wie auch COS-Präsident Schmid einräumt.
Eines ist sicher, dass für viele Fragen die Gesamtschau fehlt. Man hat den Eindruck, wenn man nicht für seine eigene Kasse geschaut hat oder seine eigene Gemeinde geschaut hat, dann hat man versagt. Und deshalb sind gerade Politiker oft die, die dann für ihr Klientel oder ihre Region einfach absolute Priorität setzen und damit größere Vorhaben verhindern.
Auch wenn also höchst ungewiss ist, ob sich in der Armutsbekämpfung viel tun wird, nur für den Papierkorb sei die Diskussion nicht, sagt Soziologieprofessor Mäder.
Armutsbetroffene selbst, die erleben das als wichtige Unterstützung, auch dann, wenn nicht gleich jede Forderung von heute auf morgen umgesetzt wird.
Das war ein Beitrag von Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Akteuren. Vittorio Lampugnani über Hochhäuser, Peter Buri über Albert Camus und Barbara Jenzer und Isabel Egli, zwei Primarschullehrerinnen, über die Schule, gestern und heute. Heute, Stichwort heute wurde der Burj Dubai eingeweiht, das höchste Hochhaus der Welt. 160 Stockwerke, fast einen Kilometer hoch, 4 Milliarden Dollar teuer, der Stolz des Emirs von Dubai. Solche Prestigetürme sind das eine, worüber wir reden wollten, Hochhäuser ganz allgemein das andere. Ich rief den Architekten und ETH-Professor Vittorio Lampugnani an. Er lehrt Geschichte des Städtebaus. Was denkt er, wenn er den Burj Dubai anschaut?
Es ist natürlich ein Riesengebäude, es ist sehr eindrucksvoll. Persönlich halte ich relativ wenig von diesem Wettstreit um das höchste Gebäude. Es ist eine etwas einfältige Haltung, noch höher sein zu wollen als der Nachbar. Hinzu kommt, dass die Erfahrung mit solchen großen Gebäuden gezeigt hat, dass sie relativ schwer zu bewirtschaften sind, und zwar sowohl sozial als auch technisch. Das heißt, man schafft sich eine ganze Menge künstlicher Probleme, von denen ich hoffe, dass sie zu lösen sind.
Man schafft künstliche Probleme, von denen Sie hoffen, dass sie zu lösen sind. Kann man das umgekehrt formulieren und sagen, vielleicht bringt das ja was technologisch, was dann für andere Bauten von Nutzen sein könnte?
Technologisch bringt es sicher etwas, nur glaube ich, dass es interessantere und dringlichere Herausforderungen gibt. Zum Beispiel die Frage, wie wir mit dem Problem des Klimas zurechtkommen. Und dazu ist, glaube ich, ein solches Gebäude nicht besonders gut geeignet.
Wieso nicht? Ist es nicht so, dass hier auf sehr wenig Raum, auf einem sehr kleinen Fußabdruck, wie man auf Englisch sagt, eine gewaltige Menge von Leuten leben, die sonst zersiedelt sehr viel mehr ökologischen Fußabdruck auslösen würden?
Das ist sicher richtig. Andererseits, eben dadurch, dass das Gebäude so hoch ist, braucht es so viele Maschinen, Aufzüge und andere Arten von Maschinen, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Energiebilanz eines solchen Gebäudes positiv ausfallen wird.
Damit sind wir generell beim Hochhaus und was es nützt und was nicht. Das ist ja auch hier ein Thema, beispielsweise im Zürcher Limmatal, wo Ihr Kollege Roger Diener baut, in Kleinbasel, wo Herzog Dömeron jetzt doch für Roche bauen sollen. Ist das Hochhaus eine Bauform der Zukunft immer noch oder eigentlich nur noch der Vergangenheit?
Ich glaube wieder noch, es ist eine Bauform, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die auch sehr schöne Ergebnisse gezeitigt hat und die es auch weiterhin geben wird. Wenn man eines wirklich lernen kann aus der Geschichte der Stadt, dann ist es das, dass es kein einheitliches Rezept von Stadt gibt. Wir können nicht sagen, die kompakte Stadt des 19. Jahrhunderts ist die beste. Wir können nicht sagen, die Hochhausstadt ist die beste. Die Stadt der Moderne wird immer eine Collage sein von unterschiedlichen Bauformen, von unterschiedlichen Stadttypen. Und dazu gehört das Hochhaus.
Und wo ist das Hochhaus innerhalb dieser Collage sinnvoll?
Ich würde sagen, in großen Städten. Und dort, wo diese Konzentration von hohen Bauten möglichst wenig Probleme mit Verschattung und hohem Verkehrsaufkommen schafft.
Ist nicht ein Problem, dass das Hochhaus eigentlich unbeliebt ist, dass es wenig Mieter gibt, mindestens in unseren Breitengraden, die im 27. Stock wohnen wollen?
Das würde ich zunächst mal bezweifeln, dass es wirklich so wenig Leute gibt, die in Hochhäusern wohnen wollen. Und ich glaube, wenn man an der richtigen Stelle ein Wohnhochhaus schafft, dass das gut und attraktiv ist, dann werden die Leute auch dahin ziehen. Ich wohne wirklich in Mailand in einem Hochhaus und es ist sehr angenehm.
Es ist angenehm, sagen Sie, funktioniert es auch sozial? Sie sind ja einer, der sagt, eine Stadt muss sozial funktionieren können. Sie haben vorhin gesagt, das bringt heutzutage meistens eine Collage von verschiedenen Bauformen. Aber die alte Stadt, die gewachsene Stadt, ist eine Stadt, in der soziales Leben auch möglich ist. Kann das Hochhaus das bieten?
Ja, ich denke, das Hochhaus kann es bieten, wenn es nicht zu hoch ist, nicht zu groß. Ich glaube, das größte Problem des Hochhauses ist nicht so sehr die innere Organisation. Das größte Problem ist der Stadtraum, der drumherum entsteht, der also nicht übermäßig verschattet sein darf, der noch vernünftige Proportionen aufweisen muss. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz heikles Problem und wie man das gut lösen kann, das zeigt beispielsweise in New York das Rockefeller Center.
Das Rockefeller Center, nicht allzu hoch, mehrere Türme, alle in ziemlicher Distanz zueinander.
Ja, und mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit auf den öffentlichen Raum. Es ist wirklich ein Stadtbaustein.
Und wo steht da der Burj Dubai in dieser Vision?
Aus den Bildern der Illustrierten habe ich den Eindruck, es ist ein Einzelstück, wie ein UFO in die Stadt gelandet ist.
Das UFO, das gibt es ja auch an anderen Orten, einzelne gewaltige Hochhäuser, die sind heute vor allem entweder sehr, sehr teure Wohnungen oder Büros. Früher hat man ja die Vision gehabt, dass Hochhäuser vor allem günstigen Büro- oder Wohnraum bringen sollen, weil man auf einem relativ kleinen Grundstück sehr viel Wohnraum schaffen kann. Wieso ist dieser Unterschied entstanden?
Der ursprüngliche Anspruch war ein bisschen illusorisch. Ein Hochhaus ist keine billige Wohnform. Ein Hochhaus ist eben technisch ziemlich hochgezüchtet, relativ aufwendig, braucht relativ viel Raum drumherum. Es ist nicht unbedingt platzsparend, weil es eben sehr viel verschattet. Ein Hochhaus kann eigentlich nur ein Prestigeobjekt sein, aber eine Stadt kann nicht aus diesen Luxusobjekten bestehen.
Vittorio Lampugnani ist Architekt und Professor für Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich. Eine Galerie mit Bildern des Burj Dubai und anderer spektakulärer Bauten im Wüstenstaat finden Sie auf unserer Website echo.drs.ch. Albert Camus' Roman «Der Fremde» oder sein Essay «Der Mythos von Sisyphus» gehören in französischen Schulen zum Pflichtstoff. Camus ist nach wie vor einer der am meisten gelesenen französischen Schriftsteller. Nun will Präsident Sarkozy seine Gebeine in den Pantheon, in die nationale Ruhmeshalle verlegen und löst damit in intellektuellen Kreisen heftige Kritik aus. Sie, die Intellektuellen, verdächtigen Sarkozy, den Nobelpreisträger für PR-Zwecke zu missbrauchen. Heute vor 50 Jahren ist Camus beim Autounfall ums Leben gekommen. Peter Buri über Bedeutung und Leben eines Mannes, der konsequent seinen eigenen Weg ging.
Es gibt keine Liebe zum Leben ohne Verzweiflung am Leben. Mit diesem Satz legte Albert Camus im Alter von 22 Jahren den Grundstein für sein Werk. Verzweiflung am Leben, damit war die Erkenntnis gemeint, dass die Welt auch ohne den Menschen auskommt, dass die menschliche Existenz etwas Absurdes ist. Man kommt zufällig auf die Welt, in der Gutes und Böses geschieht, und man stirbt. Es gibt nur einen Weg, wird Camus später befinden, die Absurdität der Existenz zu ertragen, indem man sie anerkennt, ohne Für und Wider, und indem man in Liebe zu diesem Leben agiert, wie Sisyphus, der immer wieder seinen Stein schiebt, was keine Strafe ist, sagt Camus, sondern eine permanente Revolte. Sie, diese Revolte ist es denn auch, die Kunst und Kultur generiert. Anders als viele seiner existenzialistischen Zeitgenossen blieb Camus sich sein kurzes Leben lang treu. Konsequent schwörte er jeder Heilsbotschaft ab, auch wenn sie säkularisiert auftrat. Schon 1951 distanzierte er sich vom marxismus-leninistischer Prägung, zum Entsetzen der linken Pariser Intelligenzia, die das, wenn überhaupt, erst später tat, um dann, wie Jean-Paul Sartre, neues Heil im Maoismus zu suchen. Camus wurde humanistische Gesinnung vorgeworfen, was einer Exkommunikation gleichkam. Erst nach dem Fall der Berliner Mauer, da war er schon fast 30 Jahre tot, und mit der Aufarbeitung des Algerienkriegs erfuhr dieser Intellektuelle aus dem Volk allmählich Gerechtigkeit. Camus, Sohn eines einfachen Angestellten und einer analphabetischen Mutter, wuchs als Algerienfranzose, als Pied-Noir, in armen Verhältnissen auf. Ein aufmerksamer Lehrer ermöglichte ihm ein Studium. Da er an Tuberkulose litt, blieb ihm eine Anstellung als Lehrer verwehrt. Als Reporter für algerische Blätter beschrieb Camus die Nöte der kleinen Leute und der kabylischen Minderheit. Während des Kriegs leitete er in Paris die Résistance-Zeitung Gomba. Gleich nach Kriegsende setzte er sich für die Versöhnung ein. Parallel dazu schuf er sein engagiertes Werk. Immer wieder beschwor er darin auch die Kargheit und das helle Licht des Mittelmeerraums, das sich über seine Heimat zu verdüstern begann. Der algerische Befreiungskampf geriet in die Hände der Einheitspartei FLN und Camus mahnte, Freiheit kann nicht entstehen, wenn man für sie über Leichen geht. Er blieb bis zuletzt ein unabhängiger Denker und die Geschichte gab ihm recht. Als er vor seinem 50. Todestag nun endgültig rehabilitiert wurde, nahm Präsident Sarkozy sofort Witterung auf und schlug vor, die Gebeine des Schriftstellers ins Pantheon zu überführen, in die Ruhmeshalle der Nation. Camus, der libertäre Pied-Noir, passt ideal in Sarkozys Strategie der Ouvertüre, der parteipolitischen Öffnung und in seinen Plan, eine Mittelmeerunion zu begründen. Camus soll aber wohl auch helfen, die Diskussion über die nationale Identität, die dem Präsidenten entglitt und das Gespenst der Fremdenfeindlichkeit weckte, von der schiefen Bahn wegzuholen. Solche Vereinnahmung wird der tote Nobelpreisträger indessen so schadlos überstehen wie zu Lebzeiten die Verunglimpfung. Was ihn leitete, beschrieb er einmal mit einem trefflichen Bild: In den Tiefen des Winters erfuhr ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt.
Peter Buri über Albert Camus. Wir kommen zurück zu unserer Reihe von Generationengesprächen, wie wir das nennen, Gespräche mit zwei Personen im gleichen Beruf, aber in ganz verschiedenem Alter. Wir hatten da schon zwei Schriftsteller, älter und jung, zwei Historikerinnen, zwei Unternehmer, die über ihre je verschiedenen Sichtweisen, über ihre verschiedenen Erfahrungen in ihrem Beruf gesprochen haben. Heute sind es zwei Lehrerinnen. Isabel Egli ist Mitte 20, sie unterrichtet seit 3 Jahren 4. bis 6. Klasse im Schulhaus Untermosen, Weddenswil, in einer sozial sicher eher ruhigen Gegend. Verena Jenzer ist schon seit fast 40 Jahren im Schuldienst, sie unterrichtet 1. und 2. Klasse im Geisriet-Biel in einem sehr gemischten Quartier. Sie ist auch in der Lehrerfortbildung tätig. Ich fragte sie, die Ältere, in unserem Vergleich damals heute zuerst, Worauf haben Sie sich damals vor knapp 40 Jahren als noch junge Lehrerin am meisten gefreut, wenn Sie auf das Schulhaus zugingen?
Ich habe mich am meisten und auch jetzt noch auf die Kinder gefreut. Ihre Neugierde, ihre Spontanität, ihre Lebenslust, das Arbeiten mit den Kindern, das hat mir große Freude bereitet.
Das war damals so. Ist das heute anders, Frau Egli?
Nein, das erlebe ich genau gleich. Die Kinder, die Frische der Kinder, die Aufgestelltheit, wie sie einen begrüßen am Morgen. Und auch vor allem in den ersten Jahren, in denen ich Schule gegeben habe, ich konnte morgens kommen, müde, teilweise auch ein bisschen mit dem Gedanken, oh, wie überstehe ich diesen Tag? Und vom Moment an, in dem ein Kind im Zimmer war, Schalter um und es lief.
Was ist denn möglicherweise anders? Also wenn Sie als Jüngere sich jetzt vorstellen, wie das vor 40 Jahren gewesen sein mag, wo stellen Sie sich vor, liegen die größten Unterschiede?
Vor allem im Schulalltag, die verschiedenen Aufgabenbereiche. Es ist heute nicht mehr nur das Schulzimmer und die Kinder. Es sind viele verschiedene Aufträge neben dem Unterrichten, Sitzungen, Ämter, Arbeitsgruppen. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf.
Vielfältig, um das mal positiv zu formulieren, oder wenn ich Ihnen zuhöre, auch ein bisschen belastend, weil es so viele Aspekte beinhaltet?
Beides. Also ich schätze die Vielfältigkeit sehr, ist auch ein Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe, aber teilweise dann auch belastend, auch in den Anfangsjahren, wo man sich doch gerne wirklich den Schülern widmen würde und dann teilweise halt nebenbei vieles hat.
Frau Jenzer, hat sich das verändert über die Jahre? Sie sind jetzt bald 40 Jahre in diesem Beruf. War das früher anders?
Ja, als ich in das Schulhaus zog, war der sogenannte Oberlehrer, der hat unsere Schule geleitet und wir hatten ab und zu eine Konferenz. Aber heute ist das schon anders. Wir haben Konferenzen im Schulhaus, wir haben Konferenzen in der Schuleinheit, wir haben Fachgruppen, wir haben Stufenkonferenzen. Also das muss ich Frau Egli recht geben. Die Aufgabe ist vielseitig und wenn sich diese Konferenzen häufen, wird es zur Belastung.
Haben diese Konferenzen einen Sinn oder ist das einfach vor allem Ballast für Sie als Lehrerin jetzt?
Nein, das hat durchaus seinen Sinn. Man hat Mitspracherecht, man kann mithelfen, eine Schule zu gestalten, man setzt sich in Fachgruppen ein. Also ich diskutiere lieber mit, als dass über mich verfügt wird.
Erleben Sie, Frau Egli, als eine Frau, die jetzt eben erst begonnen hat, Sie machen das seit 3 Jahren, auch so? Oder ist es vor allem eine Belastung, weil Sie ja doch immerhin dann noch 7 Stunden Schule geben müssen auch?
Es ist beides. Wie Frau Jenzer ist es schön, mitbestimmen zu können, mitzuentscheiden, wie wollen wir das umsetzen. Der Punkt ist dann manchmal, dass es halt auch ein bisschen viele gute Ideen sind. Weniger wäre da vielleicht mehr.
Davon hört man ja viel, dass die heutige Lehrperson wahnsinnig unter Druck ist mit lauter gut gemeinten Projekten, aber die Gesamtheit ist einfach viel zu viel. Können Sie mir das ein bisschen illustrieren? In einem Tagesablauf beispielsweise.
Ja, da unterrichte ich 4 Stunden am Morgen. Über Mittag habe ich eine Schulkonferenz. Dann habe ich wieder 2 Stunden Unterricht. Dann treffe ich mich mit der Förderlehrperson, um zu besprechen, was wir am nächsten Tag machen. Dann haben wir eine Arbeitsgruppensitzung vielleicht noch zu einem Projekt aus dem Schulprogramm. Das könnte ein Tag sein. Also ist dann bepackt.
Und Sie müssen noch den nächsten Tag vorbereiten, nehme ich an.
Ja, richtig.
Und das war anders früher, Frau Jenzer?
Ja, das habe ich anders in Erinnerung. Bei uns war damals die Pflichtlektionen sehr viel höher als heute. Ich hatte bis zu 36 Lektionen. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Wie gesagt, wir hatten nicht so viele Konferenzen und Sitzungen, wie das heute ist. Weil wir hatten vor 10 Jahren einen neuen Lehrplan. Dann kam ein ganz neues Beurteilungssystem. Und jetzt der Integrationsartikel, dass man den Unterricht mit allen Kindern, auch wenn sie verhaltensauffällig sind, führen muss. Dann kommt noch die Basisstufe dazu, dann HARMOS und wieder ein neuer Lehrplan. Das kann sehr spannend sein, aber auch...
Es müsste nicht alles aufs Mal sein. Ja. Wie ist denn das, was den Unterschied damals heute angeht, zum Beispiel was die Lehrziele angeht? Also ich habe seinerzeit in der Primarschule und im Gymnasium einfach lernen müssen. Wir haben einfach Stoff in den Kopf geladen, so viel wie irgendwie möglich war. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das heute anders? Empfinden Sie diesen Unterschied sehr stark heute, jetzt Frau Jenzer, im Vergleich früher zu heute, was die Lernziele angeht?
Also ich denke, die Kulturtechniken, in meinem Fall Lesen und Schreiben, das bleibt, blieb und bleibt gleich. Das muss ich den Kindern mitgeben und mit ihnen gestalten. Aber seit dem Lehrplan eben von 95 haben wir die Sachkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz. Und diese sind gleichwertig und wird auch dementsprechend im Unterricht umgesetzt.
Sie lächeln, Frau Egli, die jüngere von beiden. Sie setzen das um. Wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn Sie von den drei Komponenten zwei ein bisschen leichter gewichten könnten?
Ich denke, es braucht alle drei in der Mischung. Ich versuche, die alle einfließen zu lassen. Bedingt natürlich andere Lernformen. Kann nicht einfach nur frontal da durchs Programm durchziehen.
Was aber anspruchsvoller ist, oder täusche ich mich da?
Es braucht halt die Vorbereitungszeit, die Sachen durchdenken, verschiedene Niveaus anbieten. Aber es macht mir auch Spaß, diese Vorbereitung.
Die Methoden, die man anwendet, um zu lehren, haben die sich stark geändert, Frau Jenzer?
Es gibt so alle 10 Jahre irgendeinen Wechsel in den pädagogischen Strömungen. 1990 war die neue Lernkultur Mode. Eben andere Lehr- und Lernformen, Projektunterricht, Werkstatt, Tageswochenplan und so. Und das, ja, das hilft schon, den Unterricht zu rhythmisieren und zu gliedern. Wenn ich noch anfügen kann, mit dem neuen Integrationsartikel haben wir nicht nur mehr Aufgaben, wir haben auch das sogenannte Team-Teaching. Und bei uns ist es jetzt so, dass ich mit meiner Schulpartnerin 5 Lektionen Team-Teaching habe. Das hat auch seine Knacknüsse. Also wir sind beide gleichzeitig im Schulzimmer. Eine hat den Lead und die andere hilft. Oder wir machen Gruppen. Und das braucht auch seine Zeit zur Vorbereitung. Aber ich denke, wir können da sehr individuell auf die Kinder eingehen und sie fördern und begleiten.
Auf die Kinder eingehen und sie fördern. Hat man auch andere Kinder heute als damals? Also hat man eine andere Situation von der Zusammensetzung einfach der Kundschaft her, wenn ich das so sagen darf, Frau Egli? Wie erleben Sie das heute als junge Lehrerin?
Es kommt, glaube ich, auch darauf an, in welchen Regionen man unterrichtet. Doch auch bei mir erlebe ich schon eine Heterogenität in der Klasse, kulturelle Hintergründe, die sehr unterschiedlich sind.
Aber in Werdenswil, Zürichsee, würde ich mir jetzt vorstellen, ist noch verhältnismäßig einfach zu dem Quartier, in dem Frau Jenzer unterrichtet, wo wahrscheinlich die Schweizer Kinder in der Minderheit sind, nehme ich an.
Ja, als ich begonnen habe, da wurde ich von allen verstanden. Es haben alle Deutsch gesprochen. Und das hat sich sehr verändert. Wir haben sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund. Die Kulturen, die Werte, das hat sich sehr verändert.
Erzählen Sie mir mal von Ihrer gegenwärtigen Klasse, woher die Kinder kommen.
Ich habe Kinder aus Albanien, Kosovo, Bosnien, Mazedonien. Ja, das sind die Kinder.
Und was verändert sich damit im Vergleich zu früher? Was ist jetzt anders für Sie mit den Kindern, wie Sie sie jetzt geschildert haben?
Also die Sprache. Früher konnte ich gerade aus der Schule halten. Ja. Und jetzt muss ich zuerst Begriffsbildung machen, sehen, ob alle alles verstehen. Also wie die deutsche Sprache aufbauen. Und das setzt mich vor ganz andere Herausforderungen. Also das Fach Naturmensch Mitwelt kann ich nicht mehr so unterrichten, wie ich es vor 40 Jahren gemacht habe.
Sie haben ja eben Leute, die von einem anderen sprachlichen Hintergrund herkommen. Es gibt die Schule, die staatliche Schule muss ja auch Kinder aufnehmen, die noch gar nicht Deutsch können, weil sie einfach jetzt hier sind, haben sie ein Recht auf geschult zu werden. Das setzt unglaubliche Anforderungen und das kommt ja dann zusammen mit den ganzen zusätzlichen Anforderungen, Frühenglisch und derartigen Dingen, mit Schülern, die noch nicht einmal früh Deutsch gehabt haben.
Also wer frisch in die Schweiz kommt, der geht bei im Kanton Bern in eine sogenannte Empfangsklasse. Die werden dort 10-12 Wochen mit Deutsch aufnotiert und werden dann in die Klassen eingeschult.
Eben,
und,
aber nach 10, 12 Wochen.
Also ja, also sie kommen nicht mit null Kenntnissen in die Schule. Aber bei mir stellt sich eigentlich dieses Problem nicht. Sie besuchen ja meistens schon den Kindergarten und dort wird sehr viel in Sache Deutsch als Zweitsprache gearbeitet.
Wie ist das für Sie in Werdenswil? Ist das eines der Hauptprobleme oder sehen Sie die Probleme ganz woanders? Wenn es jetzt darum geht, was belastet mich?
Nein, bei mir nicht so. Ich denke, es liegt auch an der Stufe. 4. bis 6. Klasse, da haben die Kinder schon viel Unterricht gehabt. Also solche, die schon von Geburt an in der Schweiz sind, da ist die Sprache nicht mehr so ein Problem. Für mich ist mehr der Alltag alles, was neben dem Unterrichten noch ist.
Das die Kumulation aller Aufgaben, ja, die Sie bekommen haben. Ja. Ist, wenn wir von den Schülern mal eine Stufe höher gehen, sind die Eltern anders als früher? Frau Jenzer, Sie können vergleichen.
Ja, wenn ich die Elternschar Revue passieren lasse, kann ich eigentlich sagen, nein. Auf meiner Stufe, da habe ich Glück, 1., 2. Klasse, da sind die Eltern sehr schulinteressiert und sie besuchen die Elternzusammenkünfte. Wir haben auch einen Elternrat in der Schule. Also eigentlich nicht, nein, sie beteiligen sich sehr aktiv am Schulgeschehen.
Wie erleben Sie das? Brauchen Sie viel Zeit? Haben Sie einfache, pflegeleichte Eltern?
Ich habe sehr interessierte Eltern, die auch wissen wollen, was in der Schule läuft. Das hängt noch ein bisschen mit meinem Berufseinstieg zusammen. Anfangs gab es da doch auch halt kritische Augen, die genau geschaut haben, was macht die Frau Egli da. Mein Mittel war hier einfach aktiv, transparent zu sein. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Eltern waren mir mehr Stütze als Last.
Wenn Sie sich vorstellen, wie das vor 40 Jahren gewesen sein mag und wie komplex es heute ist, wie Sie es jetzt geschildert haben, wären Sie lieber vor 40 Jahren Lehrerin geworden, wo es noch ein bisschen einfacher war?
Vielleicht schon, ja. Also man hört so halt auch von anderen Lehrpersonen, man hatte nicht so viele Elterngespräche, man hatte nicht so viele Elternabende, man musste nicht so informieren, wie wir das heute machen müssen. Die Meinung des Lehrers war auch die Meinung der Eltern. Ja, ich denke, in diesem Punkt hat sich doch ein bisschen etwas verändert. Aber ich denke, das liegt nicht nur an der Schule, sondern an der Gesellschaft.
Gleiche Frage an Sie, Frau Jenzer. Sie kennen die beiden Situationen vor ungefähr 40 Jahren und jetzt. Wenn Sie noch einmal wählen könnten, würden Sie lieber in der heutigen Zeit als junge Lehrerin einsteigen? Oder war das einfacher damals?
Also was heute anders ist, früher habe ich vieles spontaner gemacht. Ging an einem Nachmittag in den nahegelegenen Wald. Heute muss man da Protokolle schreiben und Zeckeninformationen geben und so weiter. Also vieles ist komplizierter geworden. Und früher konnte ich eigentlich mit den Kindern nach draußen gehen, spontaner auf ihre Bedürfnisse eingehen. Heute muss das alles tiptop organisiert und abgesichert werden.
Generationengespräch unter Lehrerinnen Barbara Jenzer aus Biel und Isabel Egli aus Wädenswil im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.